möchte euch eine biblische Geschichte erzählen. Da war eines Tages am See Genezareth eine ganz große Aufregung. Tausend Menschen drängten auf einen Mann zu. Dieser eine Mann war Jesus. Da war etwas Großes passiert. Seht, diese 5000 Menschen hatten einen ganzen Tag lang dem Herrn Jesus zugehört. Und allmählich wurden sie hungrig. Das können wir verstehen. Man einen Tag lang zugehört hat, nichts gegessen. Und wenn Menschen hungrig sind, dann werden sie verdrießlich. Und der Herr Jesus hat gesehen, jetzt wird's Zeit, dass die was zu essen kriegen. War aber weit und breit kein Gasthaus, kein Bäckerladen, kein Fleischerladen. Und war das wunderbare Geschehen, dass der Herr Jesus sich von einem Jungen ein paar Brote und ein paar Fischchen erbat. Und mit diesen paar Fischen und Broten hat er die Tausende satt gemacht. Wie die Leute satt waren, da ging auf einmal ein Gemurmel durch. Mensch, den machen wir zum König. Was hilft unserem König, der immer bloß regiert und Beamte hat, die Akten vollschreiben? Das ist der richtige König, der uns den Tisch deckt, dass man satt wird. Und nun dringen sie auf Jesus ein. Du musst unser König werden. Und seht, da ist der Herr Jesus erschrocken. Eigentlich merkwürdig. Wenn man sonst einen zum König machen will, erschrickt er nicht. Ihr werdet alle ganz gern befördert mal später im Leben. Aber der Herr Jesus erschreckt, als man ihn zum König machen will. Warum? Er sieht, wie seine Jünger hinhorchen, wie die Worte König, Macht, Ehre, Glanz, wie diese Worte auf sie Eindruck machen. Und der Herr Jesus möchte seinen Jüngern ein paar andere Worte erstmal wichtig machen. Sünde. Gerettet werden. Vergebung der Sünde. Ja, der Herr Jesus wird mal König sein, aber zuerst muss er sich kreuzigen lassen. Ehe er König wird, muss er für uns alle die Schuld bezahlen. Und darum kann er das jetzt nicht brauchen, dieses Königsgeschrei. Und weil er sieht, wie seine Jünger davon gepackt werden und beeindruckt sind, da heißt in der Bibel, er trieb sie ins Schiff. Die Jünger hätten so gern das mitgekriegt, was jetzt noch kam. Los, geht ab, sagt Jesus, er trieb sie ins Schiff. Und etwas unzufrieden nach diesem großartigen Erlebnis, fahren die Jünger in die sinkende Nacht. Und Jesus läuft den Leuten weg. Jesus will dein Heiland werden, nicht König damals. Und darum geht er auf einen einsamen Berg und ist mit Gott ganz allein. Und währenddem, jetzt begleiten wir die Jünger, währenddem segeln die da übers Galiläische Meer. Nein, mit Segeln war es nichts mehr. Der Wind war ungünstig. Ich verstehe nichts vom Segeln, aber wenn er so schrak, bis er mal von da her weht, dann kann man wohl nicht viel machen mit Segeln. So mussten sie rudern. Und das war mühselig. Und sie kamen einfach nicht vorwärts. Es wird Mitternacht. Und es wird 2 Uhr morgens. Und sie kommen einfach nicht ans andere Ufer. Es ist wie verhext. Sie kommen nicht weiter. Wisst ihr, nach dem herrlichen Tag, eine Predigt Jesus vor Tausenden, nach der großen Speisung, war das eine schreckliche Enttäuschung. Diese Nacht, wo man nicht weiterkommt. Ich denke, es war kalt und neblig und Regen so ein bisschen. Der Mut war den Jüngern wirklich ganz, ganz nach unten gerutscht. Die Laune war schon längst dahin. Und dann, als der Morgen so gerade sich ankündigt, da schreit einer der Jünger auf. Er zeigt auf die See hinaus, so in das nächtliche Grau, und ruft, da ist ein Gespenst. Sie lassen die Ruder sinken. Sie schauen hin. Da kommt eine Gestalt übers Wasser. Hast du schon mal jemanden auf Wasser laufen sehen? Ich auch nicht. Das können die Jünger sich nicht erklären. Da in dem allerersten Morgengrauen eine Gestalt übers Wasser kommt, und da sagen sie, das ist ein Gespenst. Schrecklich. Die Jünger Jesu, die Apostel, sind so im Aberglauben gefangen, dass sie Angst haben vor Gespenstern. Junge, Junge, wenn die Apostel sogar so abergläubig waren, wundere ich mich nicht, dass es unter uns noch so viel Aberglauben gibt. Dass man Tote sucht und Zauberei und all so schreckliche Dinge. Aber während sie noch schreien, ein Gespenst, kommt die Gestalt näher und dann ruft ihnen die Gestalt zu. Mit einer Stimme, die sie lieben. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Da wissen sie, es ist Jesus, ihr Heiland. Ach, lieben Freunde, was ist das herrlich, wenn unser Herz so gefangen ist in Angst und Unruhe. Und man dann die Stimme Jesu hören darf. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Es ist so einmal, als wenn alle Angst und Furcht und alle Schrecken von ihm weggeblasen sind. Jetzt noch einmal Friede und Freude da. Das ist so, meine Freunde. Wenn Jesus kommt, wisst ihr, der Jesus, der in der Krippe in Bethlehem lag, der als Mann sich ans Kreuz schlagen ließ, um unsere Sünde wegzutragen, der ins Grab gelegt wurde, von den Toten auferstand. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, wenn der zu uns kommt, dann muss alle Finsternis weichen. Dann ist die Not zu Ende. Dann erlebt man, weil es in einem Liede heißt, ach, mein Herr Jesu, dein Nahsein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Und dein Gnadenanblick macht uns so selig, dass Leib und Seele darüber fröhlich und dankbar sind. Jetzt waren die Jünger fröhlich. Friede und Freude, wo Gespensterfurcht und schlechte Laune gewesen war. Oh, wie wünsche ich euch das, meine Freunde, dass ihr das erfahrt, wie Jesus wirklich alle Finsternis vertreiben kann. Aber die Geschichte geht weiter. Sie geht weiter und spielt jetzt zwischen dem gewaltigen Jünger Petrus und Jesus. Und jetzt kommt es drauf an. Der Petrus war ein temperamentvoller Mann. Ein Mann voll Feuer. Wie er seinen Heiland da auf dem Wasser gehen sieht. Da denkt er, was hab ich für einen herrlichen Heiland. 5000 Menschen speist er mit ein paar Broten und Fischen. Und er geht über die dunklen Abgründe des Meeres. Ich trau ihm alles zu. Ich trau ihm sogar zu, dass er mich auch übers Wasser gehen lässt. Und so ruft er Jesus zu. Ahoi, Herr Jesus, heiß mich noch mal zu dir kommen. Und siehe, Jesus ruft ihm zu. Komm her. Mensch, das war schon ein Augenblick, als der Petrus seinen Fuß über den Bootsrand setzte und aufs Wasser trat. Er sah das Wasser gar nicht an. Er sah nur auf Jesus, der ihn bittet. Komm her. Und dann tritt er mit dem zweiten Fuß aufs Wasser. Und es geht. Wenn Jesus ruft, kannst du gehen. Als Jesus das Volk Israel rief, da gingen sie unten auf den Grund des Meeres. Ihr kennt die Geschichte, wie sie durchs Rote Meer zogen. Und wenn Jesus den Petrus ruft, dann geht er übers Wasser. Und so geht er auf Jesus zu. Ein unerhörter Weg. Ein Wagnis des Glaubens. Er wagt etwas mit Jesus. Ich möchte jetzt zwischendurch sagen, ich wünschte, wir wagten auch etwas mit Jesus. Was hat der Petrus für ein großes Vertrauen zu Jesus gehabt, nicht? Dass er mit Jesus wagte, über die Wogen des Meeres zu gehen. Aber dann heißt in der Bibel, er sieht auf einmal einen starken Wind. Nun, ich habe noch nie einen Wind gesehen. Ihr auch nicht. Aber man sieht die Wirkung des Windes auf dem Wasser. Er fühlt, wie eine Welle herankommt, wie es schwankt unter ihm. Ich stelle mir das recht unangenehm vor. Und im Augenblick fällt dem Petrus ein, Mensch, das ist hier 60 Meter tief. Wenn du jetzt untergehst, dann bist du verloren. Er sieht nicht mehr auf Jesus, er sieht nur noch auf die Woge und schon geht er unter. Er sinkt ein, das Wasser geht ihm zum Knien, zu den Hüften, zum Hals. Da streckt er die Hand aus und schreit. Drei Worte nur, drei Worte. Herr, hilf mir. Ein Gebet von drei Worten. Ein Gebet von drei Worten. Herr, hilf mir. Und da fühlt er auch schon, wie die Hand Jesu seine Hand ergreift und ihn hält und errettet. Oh, das Bild sehe ich vor mir, diese Hand Jesu, die die schwache, versinkende Hand des Petrus packt. Wir haben in unserem Liederbuch ein Lied, was von dieser starken Hand Jesu spricht. Halt du mich nur bei deiner Rechten, holdseliger Freund, und dann voran. Wir wollen das jetzt singen.
Halt du mich nur bei deiner Rechten.
Petrus, meine Freunde, hat uns nun für unser praktisches Leben, für euer Leben morgen und übermorgen, drei wichtige Dinge zu sagen. Erstens, die Tiefe zieht hinunter. Als der Petrus untergeht, da ist es, als wenn die Tiefe auf einmal so einen Sog entwickelt. Es zieht ihn hinunter. Seht ihn in alten deutschen Sagen. Da kommt es oft so, da wird oft erzählt, als wenn es Nixen gäbe. Lebewesen im Wasser. Und wenn ein leichtsinniger Fischer sich zu weit übers Boot neigt, so heißt es in alten Rheinsagen, dann ziehen ihn die Nixen ins Wasser hinein. Die Tiefe zieht. Der Petrus spürt das, wie die Tiefe zerrt und zieht. Meine Freunde, nicht nur diese Wassertiefe, es gibt auch andere Tiefen, die ziehen. Zum Beispiel die Sorge. Ich bin heute Nachmittag ein wenig erschüttert durch eine Nachricht, dass hier an der Maschinenbauschule ein junger Student, der hat ein bisschen schwer mitzukommen. Er war fleißig und treu, aber nicht so sehr begabt. Er hatte Mühe mitzukommen. Und er bekam mir eine Arbeit zurück, die war ausgesprochen schlecht. Und der Professor hat ihm wohl Vorwürfe gemacht über diese schlechte Arbeit. Und da ist der Junge nach Hause gegangen und hat sich erhängt. Am letzten Mittwoch, während wir unsere Bibelstunde hatten, hat ein verzweifelter Junge auf dem Dachboden, so ein junger Mann von 22 Jahren, sich erhängt. Ich schaffe es nicht, hat er gedacht. Ich schaffe es nicht. Die Sorgen, wie es mit einer Zukunft werden sollten, waren wie eine Tiefe, die saugt und sog ihn in den Selbstmord hinein. Wie ich die Nachricht heute Mittag bekam, da habe ich gespürt, wie die dunkle Tiefe an einem Menschenleben sieht. Wie die Sorge sehen, bis man drin versinkt. Auch ein junger Mensch. Ich schaffe es nicht, ich werde nicht werden. Und da ist eine andere Tiefe. Da ist die Tiefe der Sünde. Ihr wisst alle, wie die Sünden der Großstadt an euch ziehen. Da kommen, Kameraden, komm, geh mit. Was wirst du nach Gottes Wort fragen? Das Leben ist so lustig. Und dann kommen all die Verlockungen, an denen Mensch schließlich zugrunde gehen kann und saugen und ziehen. Und ich sage euch als alter Jugendpfarrer, ich habe manchen jungen Menschen in der Tiefe der Sünde in den Großstädten versinken sehen. Und da ist die Tiefe des Unglaubens. Wenn ich euch so sehe, wie ihr Jesuslieder singt, da wird mein Herz fröhlich. Aber es werden Stunden kommen, wo dein Herz sagt, vielleicht ist das alles gar nicht wahr. Vielleicht gibt's gar keinen Gott. Vielleicht war Jesus nur ein Mensch. Vielleicht gibt's gar keine Vergebung der Sünden. Vielleicht brauche ich sie auch gar nicht. Vielleicht ist mit dem Tode alles aus. Und diese dunklen Dinge des Unglaubens, sie ziehen und ziehen und ziehen und sind Abgrund. Und die Welt hat schreckliche Tiefen und der unterste Grund ist die Hölle, meine Freunde, die Hölle. Man kann in der Hölle landen. Das ist noch viel, viel tiefer als der galiläische See, in den der Petrus versank. Die Tiefe zieht hinunter. Jetzt kommt der zweite Teil. Das starke Gebet. Jetzt möchte ich zu euch reden von dem starken Gebet des Petrus. Herr, hilf mir. Wir wollen es mal zusammen sagen. Herr, hilf mir. Ich wünschte, ihr hättet dieses Gebet bereit zu der Stunde, wo ihr spürt, jetzt zieht mich in den Abgrund runter. Herr, hilf mir. Ich finde es großartig. In dem Augenblick, wo der Petrus spürt, die Tiefe zieht mich hinunter, hat er nicht Anstrengungen gemacht, wieder hochzukommen. Sondern er hat Jesus angerufen. Wenn die Sünde, der Unglaube, die Verzweiflung dich packen wollen, mein Bruder, dann kannst du dich nicht durch große Anstrengungen wieder rausbringen. Da musst du Jesus anrufen. Und du sollst gewiss sein, Jesus hört jederzeit. Ich habe gestern so ein wichtiges Telefongespräch führen wollen und immer wieder die Nummer gewählt. Und immer dieses Tü-Tü-Tü, das heißt, die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Ich hatte heute Morgen große Sorge, ob ich meine Predigt so sagen könnte, dass die Leute es auch annehmen. Da habe ich bei Jesus angerufen. Und da habe ich wieder mal gemerkt, bei Jesus ist die Leitung nie besetzt. Wie schrecklich, wenn dem Augenblick, wo der Petrus unter ihm die Leitung besetzt gewesen wäre, nicht? Er ruft, Herr, hilf mir, und schon hat Jesus gehört. Und wenn du im Trubel der Großstadt wärst, und lieber Freund, wenn du untergehen bist in der Sünde und die Wogen schlagen wieder zusammen, und du rufst im Herzen, Jesus, hilf mir, dann hört er dich. Diese Leitung ist nie besetzt. Sie ist immer für dich frei. Ich finde dieses Gebet des Petrus herrlich. Da sagt er seine ganze Ohnmacht. Der starke Petrus, ich kann mich nicht selber retten. Ich will euch bekennen, ich kann mich auch nicht selber retten. Mich zieht jeden Tag in die Verzweiflung und in den Unglauben und in die Sünde. Aber es geht mir wie Petrus. Ich habe ein ganz großes Vertrauen zu meinem Heiland. Und wie wünscht ich euch dies Vertrauen, das aus dem starken Gebet des Petrus spricht. Herr, hilf mir! Wir wollen es nochmal zusammen sagen. Herr, hilf mir! Und das dritte, die starke Hand Jesu. Da streckt Jesus die Hand aus und ergriff ihn, heißt es. Diese Hand siehst du nicht und sie ist da. Und sie ist sogar noch stärker geworden seit der Geschichte mit dem Petrus. Wisst ihr wodurch? Seit der Geschichte mit dem Petrus ist die Hand am Kreuz durchbohrt worden für dich und mich. Da hat sie mit Blut unsere Sünden bezahlt. Diese Hand, die Jesus dir entgegenstreckt, ist durchbohrt und sagt dir, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Ich bin für dich gestorben. Es ist keiner hier, für den Jesus nicht gestorben ist. Das sagt seine durchgrabene, durchbohrte Hand. Und diese starke Hand streckt er dir entgegen. Lasst mich zum Schluss nochmal dieses kleine Geschichtlein erzählen. Von Pontresina aus in der Schweiz, wo ich oft war, machen manche ganz kühne Touristen eine Wanderung zum Bernina, das ist so 4000 Meter hoch. Und da geht der Weg über den Bianca-Grat, ein schmaler Grat. Auf beiden Seiten geht's 1000 Meter runter. Da muss man ganz schwindelfrei sein. Und dann kommt eine Stelle, da ist der Grat ausgebrochen und da muss man springen. Da ist bloß noch Tiefe. Und man springt so 1,20 Meter. Da drüben geht's weiter auf dem schmalen Grat. Und da hat einst ein Führer einen Amerikaner geführt. Und der Führer sprang hinüber und dreht sich um und sieht, wie der Amerikaner jetzt schwindelig wird. Und da streckt er ihm die Hand entgegen und sagt, fassen Sie nur meine Hand. Und da sagt der Amerikaner, und wenn Sie loslassen? Und da sagt der Führer nur und sieht seine starke braune Hand an. Diese Hand hat noch nie jemand losgelassen. Und das sagt Jesus auch. Wag es mit Jesus, heißt es an dem Lied. Seine Hand hat noch nie jemand losgelassen. Seine für uns durchgrabene Hand.